Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Patrick Holzapfel.
Hallo.
Wir sprechen über Jonathan Glazers Film The Zone of Interest, lose basierend auf dem gleichnamigen Roman des britischen Schriftstellers Martin Amis. Und mein Name ist Lukas Bawenschik. Guten Tag. Patrick, du bist Filmemacher, Autor, freier Kurator und über The Zone of Interest hast du auch schon mehrere Texte geschrieben, eine relativ klassische Kritik auf perlentaucher.de und einen Aufsatz mit dem Titel Das Verschwinden von Auschwitz für den Filmdienst und jetzt bist du auch hier im Podcast. Ich würde zum Einstieg vielleicht die Frage stellen wollen, was hat dieser Film, dass er dich dazu gebracht hat, sich so intensiv mit ihm zu beschäftigen? Was ist es gerade an The Zone of Interest?
Ich glaube, dass ich über zwei Themen einfach da schon praktisch vorbereitet wurde auf die Auseinandersetzung mit dem Film. Und zwar zum einen einfach die Debatten, die wir aktuell in Deutschland oder auch in Österreich prinzipiell führen, wo ich immer den Eindruck hatte, ich weiß vielleicht ein bisschen zu wenig darüber, um mich auch klar zu positionieren oder um klar, ich weiß zu wenig über die geschichtlichen Dinge und die philosophischen Gedanken, die dahinter stehen. Deswegen habe ich schon ein bisschen vorher eigentlich mich tiefer damit auseinandergesetzt, will aber auch gleich dazu sagen, dass dieses zu wenig Wissen mir generell als ein Symptom zu sein scheint, das jetzt nicht nur mich betrifft. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich einfach in der Arbeit, die ich ja seit letztem Jahr mache für die Duisburger Filmwoche, wo ich im Auswahlkomitee bin, also im Dokumentarfilmfestival in Deutschland, gemerkt habe, sehr viele Filme kreisen immer wieder um solche Repräsentationsfragen, um Dinge, die damit zu tun haben und auch da eben diese Leerstelle in vielleicht meinem bisherigen, in meiner bisherigen Lektüre, in meiner Auseinandersetzung gespürt habe. Zum Beispiel, ich war einmal in einem Konzentrationslager, nämlich in der Schule in Dachau, weil das ist gleich dort, wo ich aufgewachsen bin, um die Ecke. Und das dachte ich mir auch, das ist eigentlich sollte eigentlich nicht so sein. Also ich sollte mal wieder an so eine Gedenkstätte fahren und mich damit auseinandersetzen. Ja, und da hat der Film dann einfach sehr gut reingepasst, so würde ich das nennen.
Und du warst dann in Mauthausen, in der größten, im größten KZ in Österreich, richtig?
Genau, da bin ich hingefahren. Das ist von Wien so ja 1,5-2 Stunden weg. Und da bin ich an einem eigentlich ziemlich kurz, bevor ich den Text dann geschrieben habe, bin ich dort alleine hingefahren und habe mir das alles angesehen, ja.
Genau, und die Erfahrung verarbeitest du auch so ein bisschen in dem Filmdienst-Essay. Ich würde aber ein bisschen anders einsteigen, nämlich mit dem Roman, der ja 2014 definitiv auch für Diskussionen gesorgt hat, der zum Beispiel in Deutschland gar nicht über den Stammverlag von dem Briten Amis Hansa veröffentlicht worden ist, sondern eben bei dem Schweizer Verlag Kein und Aber, denn da war etwas Unerhörtes, man hat so eine Liebesgeschichte nach Auschwitz gebracht. Der Brite hat Auschwitz I als Schauplatz für seine Art Ménage à Trois gewählt. Der Nazi-Offizier Angelus Thompson verliebt sich in die Frau des Lagerkommandanten Paul Doll. Das Buch ist in 6 Kapitel unterteilt, die je 3 Erzähler haben, nämlich eben Thompson, Doll und dann noch den Juden Schmuel Zacharias, der Teil von einem der Sonderkommandos KZ Auschwitz-Birkenau ist. Und Jonathan Glazer spart jetzt diese Liebesgeschichte dann doch aus. Doll ist auch wieder Rudolf Höss, die historisch verbriefte Persönlichkeit, der von Mai 1940 bis November 1943 Kommandant des Lagers war. Von den 3 Perspektiven des Romans dominiert dann auch seine, die bestimmt ist von, sagen wir, Gleichgültigkeit und einer gewissen ideologischen Kälte, von Distanz. Höss wird gespielt von Christian Friedl, seine Ehefrau Hedwig von Sandra Hüller und ihr alltägliches Leben, nur von einer hohen Mauer vom Vernichtungslager getrennt, wird von 10 stationären Kameras eingefangen. Die Familienidylle wird von dem Sounddesign herausgestellten Schüssen und Schreien kaum gestört. Eine Handlung im klassischen Sinne gibt es höchstens insofern, dass Horst nach Oranienburg verlegt werden soll, Hedwig aber gerne in ihrem wundervollen Paradiesgarten bleiben möchte und ihre 5 Kinder dort vor Ort weiter aufziehen möchte. Diese relativ enigmatischen, will ich sie jetzt mal nennen, Schmulpassagen aus dem Roman finden ihren Ausdruck höchstens noch in so knappen Passagen im Film, die vorsichtig, sagen wir, Widerstandsgesten in Szene setzen, unter anderem auch in Nachtsichtkamera-Bildern. Mein Eindruck war also, wie du vielleicht schon angesprochen hast, das ist ein Film, der sich relativ explizit so mit den Lakunen in den historischen Bilderfolgen des Holocaust beschäftigt und eben auch mit, wie auch schon angesprochen worden, Fragen der Repräsentation. Wenn man über diesen Film spricht, im Gegensatz zu vielen anderen Holocaust-Filmen, spricht man eigentlich direkt über Formfragen. Und ich würde sagen, um Eindruck, um ein Gefühl für diesen Film zu vermitteln, sollten wir auch zuerst über diese zentralen Stilmittel sprechen, wie zum Beispiel über die seltsame Überwachungskamera-Idee. Also es waren in der Regel keine hinter der Kamera Mitarbeiter auf dem Set selbst, sondern man hat irgendwie ein bisschen Abstand gesessen, abseits dieser Reproduktion des historisch aufgezeichneten Hauses, das dann eben auch im Bereich dieses Interessengebiets in der Nähe dort wieder errichtet worden ist. Wie fühlte sich das für dich an? Was hast du das Gefühl, macht diese Entscheidung? Wenn ich einen kleinen Eindruck vorweg schicken sollte, es ist auch irgendwie ein bisschen so, als würde man Verantwortung abgeben, wenn man die Kamera einfach absetzt und dann woanders ist, oder?
Ja, das ist ganz spannend, weil das viele Implikationen hat. Also es hat ja auch die Schauspielerinnen sprechen ja auch in Interviews gern davon, dass sie eigentlich sich gefühlt haben ein bisschen wie beim Theater. Mhm. Also dass sie einfach also eine Szene eigentlich komplett durchspielen, statt immer wieder mit Schnitten unterbrochen zu werden und mit Kameraperspektiv wechseln und so weiter. Also sowas ist auf jeden Fall mit drin. Dann natürlich eben dieses Zurücknehmen des eigenen ist natürlich nur relativ, weil man im Schnitt sich ja dann doch entscheidet. Und ich nehme jetzt mal an, dass also das Maximum waren ja 10 Kameras in dem, ja, wie du richtig gesagt hast, auf dem tatsächlichen ehemaligen Interessengebiet wieder aufgebauten Haus. Da waren es 10 Kameras um das Haus herum oder im Haus. Teilweise waren es aber auch nur 3, 4, wenn ich das richtig verstanden habe, im Garten zum Beispiel. Ich finde, man sieht das mal ganz schön in so einer Szene, in der Sandra Hüllers Figur, also die Frau des Kommandanten, im Garten ist mit ihrer Mutter, die zu Besuch ist, und der Hund springt noch in einer Szene so ins Beet, also in ihr gut gepflegtes, weiß nicht, Rosenbeet oder Hyazinthen oder was auch immer da wächst. Und dann gibt es einen Schnitt und man sieht sie reden und plötzlich springt die Figur von Sandra Hüller auf und sagt der Hund jagt ihn aus dem Beet. Das ist für mich ein ganz komischer Moment gewesen, weil das mit dem Hund irgendwie viel früher passiert und so irrelevant scheint, dass der Hund da halt in dem Garten rennt. Aber dann merkt man, dass sie das sozusagen wie live gedreht haben. Und dadurch entstehen dann so lebensnahe Momente. Und ja, da kann man jetzt natürlich oder muss man meines Erachtens drüber diskutieren, was bedeutet diese Lebensnähe und was wird da eigentlich sichtbar? Weil für mich, also ja, du kannst aber vielleicht erst deinen Gedanken dazu sagen, bevor wir in die Kritik gehen sozusagen.
Na, was du gerade beschreibst, ist ja auch, dass Brüche entstehen, oder? Also wenn du da so eine kleine zeitliche Lücke zwischen dem einen Ereignis mit dem Hund und dem anderen Ereignis, die Reaktion auf den Hund siehst, dann ist das etwas, glaube ich, was im Film oft passiert, oder? Dass bewusst eben wir aus einer bestimmten Perspektive herausgerissen werden. Wir sollen sicher auch in irgendeiner Form distanziert werden. Also ich war fast irritiert, dass Filmkritiker reden ja eigentlich gern und viel über Verfremdungseffekte, dass das hier doch nun vergleichsweise zurückgehalten worden ist und stattdessen, wie du schon gesagt hast, wurde viel über Lebensnähe, über Vorstellung von Realismus auch irgendwie gesprochen und das bildet sich ja auch so ein bisschen, vielleicht könnte man das hier kurz einpflegen, in dieser Mischung aus Recherche, in dieser Ermittlung von bestimmten präzisen Reproduktionen vom Haus bis zur Schreibtischlampe bis hin zu Sachen wie, ich habe das in einem anderen Podcast von Kollegen gehört, ich glaube, das war eine Interview-Aussage von Glaser, dass er irgendwie errechnet hat, wie viele Schüsse abgefeuert worden sind in dieser Region, wie viele Schüsse man also im Durchschnitt im Hintergrund hören würde und gleichzeitig hat man dann aber auch eben, sagen wir, Abgabe von Kontrolle, also zum Beispiel das Improvisieren der Schauspieler oder, wie du schon beschrieben hast, ein Hund, der ja nun auch nur bis zu einem gewissen Aspekt hin kontrolliert werden können. Also mir scheint das schon sehr wichtig zu sein für diesen Film, dass er einerseits eine sehr klare, eine sehr strenge Form hat, aber dass er sich bestimmte Brüche und Variationen und eben so Kontrastkonzepte überlegt hat. Deckt sich das mit deinem Eindruck?
Ja, total. Ich meine, ich habe in einem Text etwas zugespitzt, das Wort Repräsentationsskrupel verwendet, um damit einfach zu sagen, Es gibt hier gerade in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust im Filmbereich insbesondere, das ist ja zum Beispiel ein großer Gegensatz zu dem Roman von Martin Amis, was auch immer man davon halten möchte, es gibt hier so einen Aufbau auf ein, es gibt so eine Genese dessen, was möglich ist, was erlaubt ist, und man hat immer mehr das Gefühl, dass es so eine Zweischneidigkeit gibt. Auf der einen Seite das, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich die Filmemacher bauen sozusagen das, was sie filmen wollen, auf anderen schon gemachten Bildern. Das heißt, es gibt ein Regelwerk schon fast, das sich über die Jahre etabliert hat. Wir kennen, oder weiß nicht, ob wir dies alle kennen, aber es gibt ja diese...
Jacques Rivette.
Ja, und genau, Rivette über Capo.
Diese von der Sache. Niedertracht,
genau.
Ich habe das Buch tatsächlich hier gerade mir für den Podcast neben mir liegen, weil da am Anfang ja die interessante Frage gestellt wird, okay, man muss sich ja zwangsläufig, wenn man diese Art von Film macht, Gedanken machen. Und ich habe das Gefühl, die Gedanken, die er sich macht, dieser Beginn des Textes von Rivette, das ist schon auch das Wichtigste für Glaser, oder? So, dass man auf, wie du schon sagst, die Bildverbote, die Bildgebote, die Diskussion um die Bilder, die über Jahrzehnte hinweg entstanden ist, irgendwie reagiert und dass man die auch so verinnerlicht.
Genau, ich denke, das ist, genau, und das passiert ja dann, oder auch was wir mit Lanzmann für Diskussionen hatten um Shoah, also, oder beziehungsweise wie er auf andere Filme teilweise reagiert hat. Also ich glaube, da ist eben ein ganzer Diskurs, genau darum geht's. Also es geht darum, irgendwie das sogenannte Bildverbot hier irgendwie oder Repräsentationsverbot irgendwie anzugehen, so dass etwas möglich wird und trotzdem sichtbar, spürbar wird. So würde ich das mal umschreiben. Und das andere ist eben, um diese Zweischneidigkeit noch zu Ende zu führen, das andere ist das, was du gesagt hast. Das ist dieses Recherchieren, dieses eigentlich doch Rekonstruieren im wahrsten Sinne des Wortes bis zum kleinsten Detail, wo ja auch einfach die Frage entstehen muss. Also der Film wird ja auch, und soweit ich das jetzt heute Morgen gelesen habe, hat er auch den Oscar gewonnen für bestes Sounddesign.
Und für bester internationaler Film. Diese beiden Oscars hat er jetzt gerade sehr frisch gewonnen.
Also für bestes Sounddesign, das ist eigentlich, also das ist ja auch das, darüber diskutieren ja alle. Also du hast jetzt angefangen mit den Kamerablicken, was auch interessant ist, ein bisschen irritierend, verstörend, verfremdend, wie auch immer man es nennen will, trotzdem auch lebensnah. Es ist irgendwie beides zugleich auf eine komische Art, die auch für mich problematisch ist, weil sie so eine Schwammigkeit dann hat. Aber was ja extrem deutlich ist, ist dieses Tondesign. Also sozusagen, weil die Opfer, also die Insassen, die Häftlinge des KZs, nicht sichtbar sind, sondern nur das Geschehen dort, wie du gerade gesagt hast, durch Schüsse, durch Schreie, durch Arbeitsgeräusche, durch einfahrende Lokomotiven und so weiter wiedergegeben wird. Und da, finde ich, müssen wir darüber sprechen, wenn wir sagen, es gibt ein Repräsentationsverbot oder eine Repräsentationsvorsicht. Was ist der Unterschied? Also warum sind wir alle so Bilderfanat? Ob jetzt jemand sagt, ich rekonstruiere das, wie das ausgesehen hat, oder ich rekonstruiere das, wie das geklungen hat. Ich finde die Arbeit in beiden Fällen sehr ähnlich. Und ich finde auch die Wirkung tatsächlich sehr ähnlich, aber vielleicht bin ich tonempfindsamer als andere, ich weiß es nicht.
Nein, du hast natürlich recht, das ist sehr zentral gewesen in der Diskussion des Films. Ich fühlte mich so ein bisschen an die eigene Kindheit erinnert, denn ich weiß noch, und ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, aber ich durfte mehr oder weniger lesen, was ich wollte. Ich durfte quasi alles hören, was ich wollte. Aber sehen durfte ich nicht alles. Und das scheint irgendwie dann doch in unserem Diskurs heute sehr präsent zu sein. Diese Idee, dass das Bild irgendwie immer noch eine bestimmte Vorstellung des Vulgären hat, oder? Dass das irgendwie eine Art von Explizitheit hat, die man vermeiden möchte. Man darf irgendwie die Schreie in der Ferne hören, aber man darf nicht mit der Kamera draufhalten. Davor, finde ich, hast du was Interessantes gesagt. Da würde ich noch ganz kurz drauf zurückkommen, bevor wir ganz vielleicht in diese Diskussion um den Sound einsteigen. Man hat bei diesem Film irgendwie auch das Gefühl, er versucht sich abzusichern, oder? Also wenn wir auf diese langen Diskurse um Filme über den Holocaust sprechen, über die Shoah sprechen, dann haben wir irgendwie vor allen Dingen eine Liste von K.O.-Zuständen irgendwie bekommen von das darf auf keinen Fall passieren, sonst ist ein Film mehr oder weniger gescheitert. Und dieser Film reagiert eben darauf, indem er ja sehr vieles eigentlich dann ausspart, was irgendwie da in dieser Hinsicht gebrandmarkt ist. Also ist das ein Film, der dem es schon sehr stark darum geht, vielleicht zu stark sich abzusichern, sich immun zu machen gegen bestimmte Formen von Kritik?
Ich würde sagen, ja, wobei ich den Impuls natürlich verstehe. Also das ist jetzt vielleicht mehr eine Kritik an dem Diskurs als an dem Filmemacher, der in diesem Diskurs einen Film macht, weil ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Also wenn ich mich jetzt in irgendeiner Form mit diesem Thema auseinandersetzen würde, künstlerisch, dann würde ich wahrscheinlich ähnliche Entscheidungen treffen sogar. Aber also ich kann sie zumindest nachvollziehen, ist, was ich sagen will. Aber ja, also was natürlich schon abgeht und in der Hinsicht ist der Roman von Martin Amis, den du am Anfang kurz geschildert hast, halt irgendwie auch befreiend, weil wenn man hier vielleicht gewisse Tabus oder gewisse Dinge ein bisschen austestet oder ein bisschen über den Rand geht, wenn das auf einer menschlichen Ebene passiert, also jetzt nicht irgendjemand, also ja, ich glaube, wir sind uns auf einer gewissen Ebene schon alle einig, was da geht und was nicht so, aber wenn man das macht, so wie er das macht, und dann vielleicht seine Abneigung stärker zur Schau stellen kann, indem er die Sexualität dieser Nazis da schildert in dem Buch. Und das ist für uns vielleicht, wirkt es erstmal so wie, was macht er denn da? Aber dann denke ich mir, okay, aber der hat aus dem Text wächst dann so nach 100, 200 Seiten, nachdem man den ersten Schock irgendwie überwunden hat, so eine Niedertracht im wahrsten Sinne des Wortes, aber diesmal ist anders. Also es kommt so aus dem Autor raus, dass er das einfach nicht ertragen kann, was er da beschreibt. Und dann verwendet er diese Worte. Und er hat ja auch so ein ganz seltsames Englisch-Deutsch-Mischmasch, weil das ist genau das Gleiche. Er irgendwie setzt die eigentliche Sprache aus und wird dann durchdrungen von so wie so kleinen haptischen Zügen, die das dann so durchzieht. Und ich glaube, dass das irgendwie ein Weg sein kann. Also ich habe auch nochmal diesen bekannten Text von dem Nobelpreisträger Imre Kertész gelesen, Wem gehört Auschwitz? Der ist, glaube ich, auch auf Deutsch übersetzt, online einsehbar, von Zeit, erstmal bei Zeit online oder so. Und da geht es sehr stark um Schindlers Liste und es geht sehr stark darum, dass er ja ein bisschen bemängelt, dass wir jetzt in so einen Modus gekommen sind, wo wir das immer wieder wiedergeben und so als ein Trauma wiederkauen, statt dass es versucht wird, man versucht nicht mehr, es zu überwinden. Also er ist ja selbst Überlebender und hat da natürlich dann eine spezielle Perspektive darauf oder eine, wie ich finde, sehr wertvolle, auf die wir auch immer noch hören sollten. Und ich finde, das ist auch so etwas, was daraus natürlich entsteht, aus dieser Vorsicht von Glaser, aus dieser Absicherung, dass man eigentlich, also was ist eigentlich dann der Sinn dieses Films, außer, hey, ich habe das jetzt so gemacht, wie man darf. Wo ist der Anlass? Warum müssen wir dieses Ding immer wieder auf eine neue, intellektuell schärfere Art und Weise oder präzisere Art und Weise immer wieder repräsentieren, statt dass wir darüber nachdenken, was es eigentlich mit uns macht, wenn wir heute damit konfrontiert werden? Ja, das ist blöd, weil man sollte nicht einen Film kritisieren für was er nicht ist, so. Aber es ist für mich ein generelles Thema, dass sozusagen dieses Erinnerungskultur, die sogenannte Erinnerungskultur, dass die so ein Wiederkau-Effekt hat, der vielleicht notwendig ist, damit das nicht verdrängt wird, aber wir bewegen uns auch nicht vorwärts im Sinn von, dass wir versuchen, daraus wirklich zu lernen. Also das einfach nur, ja, genau. Ich möchte das nur dazu sagen, ich finde, dass es allgemein sehr schwer ist, da die richtigen Worte zu finden, im Sprechen noch mehr. Und das ist genau das, was Glaser ja auch im Film zeigt. Also das merke ich jetzt auch, wenn ich hier so monologisiere, dass natürlich der Grat ist sehr schmal, wo etwas eigentlich nicht gesagt werden sollte oder so. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir es versuchen und dass wir versuchen, das nicht immer gleich zu machen. Genau.
Das mündet in deinem Essay auch an einer Kritik. Ich möchte das jetzt nicht unterkomplex darstellen, an sowas wie einer, sagen wir, Illusionskultur, in der sich die Filme, in der sich die kulturellen Produkte nur noch aufeinander beziehen und über den historischen Fortschritt, über die Zeit, die eben vergeht, nach und nach das Originalmaterial, die ursprünglichen Kontexte verlieren und sich nur noch aufeinander beziehen, so Echokammern oder so Spiegelkabinette. Würdest du das sagen, das ist ein Film, der ein Produkt einer solchen Illusionskultur eines solchen Spiegelkabinetts in irgendeiner Form ist?
Ja, in gewisser Weise ja. Es ist ganz spannend. Ich hatte auch mit einem befreundeten Kritiker auch eine Diskussion dazu, man kommt ja dann immer auf die alte Frage, ist Fiktion überhaupt, also es gibt ja auch Leute, die ganz dezidiert sich ausgesprochen haben gegen eine Fiktionalisierung des Holocaust in irgendeiner Weise. Also, dass das einfach nicht gemacht werden sollte. Da bin ich eigentlich gar nicht so der Meinung. Ich finde, Martin Amis hat das sehr schön mal oder ironisch bemerkt, dass er sagt, das wäre im Sinne der Nazis gewesen, dass Leute, die Dinge erfinden, nicht mehr da sind. So. Und deswegen sollte es das auch geben dürfen, dass Menschen fiktional mit dem Thema arbeiten. Finde ich schon. Aber dann eben vielleicht mit weniger Repräsentationsgruppen. Also da ist einfach so ein Widerspruch in sich getroffen. Also der Imre Kertész findet ja diesen Film Das Leben ist schön von Roberto Benigni sehr gut, weil der gar nicht so sehr darum bemüht ist, jetzt hier alles so korrekt wiederzugeben, sondern eigentlich einfach eine humanistische, es geht eigentlich um eine humanistische Botschaft. Und vielleicht ist das, also jetzt mal blöd gesagt, ein fiktionaler Ansatz, der eigentlich zielführender ist. So blöd das klingt, ja.
Da scheint mir auch immer eine Sehnsucht zu sein, so dem Musealisierten zu entkommen. Etwas, das dann auch keine Lebendigkeit mehr besieht. Immer eine Sehnsucht nach dem Rückbezug eben auf unsere Welt. Und das ist, finde ich, auch verständlich eigentlich, oder? Also wenn ein Thema immer die gleiche Tonalität hervorruft und eine bestimmte Vorstellung von Ehrfurcht, die vielleicht angebracht ist, aber die dann eben auch, sagen wir, ihre Wirkung verliert, wenn sie so reinartig aneinander geschaltet wird, dann entsteht dadurch sicher auch ein Problem. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist und die ich vielleicht auch bezeichnend finde für diesen Film, wir haben schon hier relativ oft hier den Namen Martin Amis genannt und noch vergleichsweise selten den Namen Jonathan Glazer eigentlich dann im direkten Bezug dazu. Und ich fand schon bemerkenswert in der allgemeinen Kritik, in der Rezeption dieses Films, wie wenig er autoristisch gelesen worden ist, wie wenig Jonathan Glazer als Filmemacher selbst, so als Schöpfer dieses Films irgendwie wahrgenommen worden ist. Siehst du bei ihm überhaupt einen Bezug zu seiner restlichen Karriere, also zu Filmen wie Under the Skin, Birth und Sexy Beast und vielleicht auch zu seiner Werbekarriere? Er ist ja vor allen Dingen auch als Kurzfilm- und Werbefilmer sehr präsent gewesen über die Jahre, also für alles Mögliche, Cradbury oder Radiohead. Wie fügt sich denn dieser Film in diese spezifische Karriere oder ist das noch einer dieser Brüche?
Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, du sprichst hier was ganz Entscheidendes an, nämlich einfach, also runtergebrochen, sieht man daran auch, wie inhaltlich wir oder unsere Gesellschaft eigentlich funktioniert, aber das wäre jetzt ein großes Thema. Ich glaube, dass sozusagen der Inhalt in dem Fall, das Formale, den Autor, trotz der extremen Ausgestelltheit der Form eigentlich immer noch verdrängt. Aber ich würde sagen, natürlich sieht man das, das ist ein unglaublich visueller Film. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, der Film ist inspiriert oder basiert fast auf einer einzigen visuellen Idee, die ja auch extrem durchspielt, nämlich diese Idee eines so heimeligen Gartens direkt an der Mauer zu Auschwitz. Und das ist ja ein Bild, also das ist keine Geschichte, das ist keine, ich weiß nicht, das ist keine Moral, das ist keine Philosophie, das ist ein Bild. Und ich glaube, dieses Bild und die beeindruckenden Poster-Designs für den Film sprechen ja auch Bände, wie visuell der Film eigentlich funktioniert und wie sich das auch einprägt in unsere Erinnerung an den Film. Also ich glaube, das, was bleibt an dem Film, ist dieses Bild, dieses wie zweigeteilte Bild, wo in der Mitte die Mauer durchläuft und unten dieses Grün ist und diese Blumen und diese weiß gekleideten Nationalsozialisten und im Hintergrund dieses abstrakte, grau-rote Nichts. Und ich glaube, dass das sehr gut passt zu der Werbe- und Videoästhetik von Glazer und auch sehr gut passt zu seinen anderen Filmen, die ja auch sehr stark mit so einprägenden Bildern gespielt haben. Also ich denke, Under the Skin, diese Szenen, in denen Scarlett Johansons Figur die Männer verführt, die da auch in so ein Schwarz gehen, in so ein abstraktes, ja, das kann man machen. Es ist halt ein bisschen komisch, sozusagen einen Sci-Fi-Film oder einen Gangsterfilm wie Sexy Beast, der ja auch zum Beispiel eine gewisse Männlichkeit hat, oder dieses Herumliegen auf den Liegen im Garten, dieses Sonnen ist da ja auch schon vorhanden. Ja, aber es ist halt, es ist auch, also ich verstehe auch, es wirkt irgendwie komisch, das zu verbinden. Man kann natürlich sagen, es geht in beiden Fällen auch um eine Kritik von Männlichkeit, was ja doch eingeschrieben ist in Kritik an, oder eine Kritik ist zu wenig, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Ist das ein Unbehagen, dass ein Regisseur, der in irgendeiner Form mit dem Pop in Beziehung steht, mit dem dann vermeintlich auch wieder Vulgären, der jetzt etwas, dem irgendwie eine andere Art von Wertigkeit zugemessen wird, produziert? Also tut man sich da schwer, diesen Sprung zu begreifen in weiten Teilen der Filmkritik? Das war nämlich mein Eindruck. Also ich hatte das Gefühl, man wollte jetzt auch nicht dieses große Thema dann eben in Beziehung setzen zu, wie du gerade schon gesagt hast, Gangstergeschichten, außerirdischen Geschichten. Das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass das so eine Form von Irritation dann auch wieder auslöst und dass der Filmemacher so unsichtbar wird, während er natürlich als im Film selbst wahnsinnig sichtbar und vor allen Dingen hörbar ist. Wir hatten gerade schon bei dir kurz den Verweis auf vielleicht noch einen dieser Widersprüche des Films. Das ist ja ein Film, der sich auf irgendeine Weise permanent selbst bekämpft. Nämlich, dass diese beiden Ebenen, die wir ja gerade schon angesprochen haben, so klar unterschiedlich behandelt werden. Also, dass die Soundebene so super präsent ist, aber irgendwie wir immer das Gefühl haben, behauptet wird, nur die Bildebene ist präsent. Ist der nicht in diesem Bruch, den er da aussteht, wir sehen etwas, aber hören etwas anderes, nicht auch oft wahnsinnig plakativ? Also, was ich mir oft überlegt habe während diesem Film, wenn zum Beispiel Schreie ertönen aus der Ferne, während wir in einer Montage Blütenblätter sehen, wenn also Eros und Thanatos oder Schönheit und Tod so unmittelbar nebeneinander gestellt wird. Es ist auch oft ein sehr plakativer Film, der von der Größe seiner Kontraste lebt, wie vielleicht in diesen Postern, die du gerade angesprochen hast, auch nochmal sichtlich wird. Also es geht eben schon auch um die Offenkundigkeit von diesen Kontrasten, oder? Also ich hatte manchmal das Gefühl, das ist ein Film, aus dem soll man noch rauskommen und sagen, das Versteckte war nie versteckt, eigentlich war es immer eine Illusion und ein bewusstes Ignorieren.
Ja, genau, also du hast es ganz gut beschrieben. Ich glaube, das ist sehr am Reißbrett und dann mit dem Holzhammer ausgeführtes Konzept, das einfach durchexerziert von einer Szene in die nächste. Also es gibt ja, man sollte das nicht ganz so platt sagen, also er hat ja auch Brüche in dieser Art von Wiedergabe. Es gibt ja ein paar Sequenzen, wo dann wirklich etwas anderes sichtbar wird. Also einmal wird das Bild ja ganz rot, ein paar Mal bleibt das ganz schwarz. Es gibt diesen Moment, wo ein Lied musiziert wird von einem ehemaligen Inhaftierten und so weiter, das auch angekündigt wird aus dem Off. Also das sind dann schon bewusstere Verfremdungseffekte, aber der Rest ist ein Durchexerzieren dieser Art von Ästhetik, die ja so weit geht, dass im Schnitt dann teilweise, wenn jemand das Blut von den Stiefeln wäscht, da an diesem Waschbecken außen am Haus angebracht, dass das so gerade noch so sichtbar ist, dann wird schon weggeschnitten. Also es wird alles so, das ist perfekt gemacht, wenn man so möchte. Und dieses Perfekte ist natürlich ein bisschen seltsam im Kontext. Ich finde, dass in dieser Darstellung liegt natürlich das, was du sagst, drin, nämlich ja, eine Kritik daran, dass das nicht so ist, dass man das nicht hört und dass man das nicht sieht, aber das ist auch ein bisschen seltsam, weil das sind ja jetzt ja nicht Menschen wie jetzt irgendjemand, der in der Stadt gelebt hat und danach dem Krieg gesagt hat, also gerade in Österreich, wo ich lebe, gibt es das ja, oder gab es das viel oder länger als in Deutschland noch, die man hat so getan, als hätte man das alles nicht gewusst. Also dies ist ja ein bekanntes Narrativ und ich glaube, dass das ein bisschen seltsam wäre, jetzt davon auszugehen, dass Leute, die dort gelebt haben, das nicht gewusst haben. Also das würde mir schon extrem weit gehen. Also die haben ja auf dem Gelände von Auschwitz gelebt. Ich glaube, darum geht es nur so halb. Es geht ja, und er sagt es ja auch, er wird ja nicht müde, das zu sagen, es geht auch ein bisschen, deswegen auch der Holzhammer, glaube ich, es geht ja um heute. Also der nutzt das natürlich, um zu sagen, wir sind diejenigen, die in diesem Garten leben, wenn wir nicht aufpassen, was um uns herum passiert. Also das hat er ja immer wieder betont. Und daher lässt sich das vielleicht rechtfertigen, dass man das so laut schreit. Also das ist dann eher so eine politische Geste, so, hey, schaut mal, hier wird, ja, das ist aber
natürlich.
Ich finde es zu konstruiert und zu mechanisch im Ablauf, um dem Thema wirklich zu entsprechen. muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fand das interessant insofern, dass ich schon auch so gerungen habe mit der Frage, warum wird hier überhaupt noch versteckt vom Film? Es ist ja alles hidden in plain sight. Der Zuschauer kann es ja nun nicht übersehen. Gleichzeitig soll er aber das Gefühl haben, er hat etwas entdeckt. Und ich habe das Gefühl, von diesen Gleichzeitigkeiten, von Verstecken und Zeigen, so sehr, dass das Verstecken eigentlich eine andere Art von Zeigen oder von Hervorheben ist, weil wir irgendwann auch darauf geschult werden, auf Hintergründe zu achten und auf eben das, was gerade außerhalb des Bildrandes passiert, was auf der Tonebene passiert. Also es ist ein Film, der irgendwie so eine bestimmte Art zu sehen, die Welt zu rezipieren, so mittrainieren möchte und uns dafür fast so Stützräder an die Hand gibt. Das war mein Eindruck. So, hier lernt ihr jetzt einmal, wie es im spezifischen filmischen Kontext ist. Und das übertragt ihr jetzt auf euer eigenes Leben. Also das war irgendwie, ich hatte da so fast so eine didaktische Dimension da drin. Andererseits fand ich natürlich auch, es ist ja oft ein Verstärken des Horrors, wenn man etwas versteckt. Das ganze Genre des Horrorfilms basiert ja im Kern darauf, dass wir lange Kreaturen, Monster, was auch immer im Schatten nicht sehen, unsere eigene Fantasie anstrengen und sie dann hervorstoßen. Ich musste irgendwie an einen Moment aus einem Werner Herzog-Dokumentarfilm noch denken, Grizzly Man, der ja bekanntermaßen auch am Ende so eine Art Bilderverbot, eine Art Tonverbot auch ausspricht, der beides im Endeffekt uns vorenthält, aber die Reaktion darauf darstellt. Ich weiß nicht, ob du den Film noch im Kopf genug hast, aber am Ende ist die Hauptfigur, der Dokumentargegenstand, ein Mann, der viel Zeit mit Bären verbracht hat, von diesen getötet worden. Es gibt eine Kamera, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Ton aufgezeichnet hat, aber nicht das Bild. Werner Herzog hört sich das Ganze an und sagt einer Vertrauten, einer Bekannten dieses Mannes, du darfst das niemals anschauen und niemals anhören natürlich auch. Und daran musste ich irgendwie ein bisschen denken, an dieses Gefühl von in diesem Moment passiert gleichzeitig ein Schutz vor den Bildern, aber auch ein Verstärken. Ist das ein Film, der auch seinen Horror steigern will, den Schrecken steigern will ins Unermessliche, dadurch, dass er ihn anreichert mit unserer Vorstellungskraft, damit, dass da etwas abwesend ist?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also und zwar nicht nur durch das, was abwesend ist, sondern eben durch das, was dann in so, was ich schon beschrieben habe, dieses kurze Blut oder so, das dann auch kurz sichtbar wird. Das ist ja so auch
das Aufblitzen.
Genau, das ist ja auch eigentlich ein Horror-Element. Also ich muss schon sagen, ich habe selten jetzt im letzten Jahr einen Film gesehen, wo es mir so schlecht ging, während ich den Film gesehen habe. Also das kann man natürlich jetzt gut oder schlecht finden, aber also was der Film nicht wirklich aufbaut durch diese ganze Idee ist, und deswegen bin ich auch nicht dafür, da jetzt zu sehr von Verfremdungseffekten zu sprechen. Er baut eigentlich keine große Distanz auf, sondern er baut so eine unangenehme Nähe auf. Ich musste sehr stark denken, es gibt in diesem kanonischen Film der rumänischen Neuen Welle, 4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage von Christian Munciu, gibt es so eine Szene,
wo... Genau, den wir mit dir ja auch im Podcast in unserer Neue Rumänische Welle Podcast besprochen haben, ja, wenn man danach hören möchte im Detail.
Genau. Gibt es diese Szene, in der, also es gibt eine illegale Abtreibung und während das passiert, ist die beste Freundin, die eigentlich da dabei war, geht zum Essen irgendwo kurz hin und sitzt dann an so einem Tisch, wo über alles Mögliche gesprochen wird, Alltägliches, während man selbst dieses Bild von dieser Abtreibung illegal in so einem Hotelzimmer mit so einem ekligen Mann, Arzt, der das irgendwie macht, im Kopf hat, sieht man die dann so Fleisch essen. Und diese Szene hält sehr lange dann auf das Gesicht dieser Frau, die das dann so, die da fast zusammenbricht an diesem Tisch. Und daran musste ich auch sehr stark denken, also davon auszugehen, etwas nicht mehr oder gar nicht zu sehen, ist eigentlich viel schlimmer oft, als es eigentlich zu sehen, ja, und das weiß der Film natürlich auch sehr gut, ja, und da ist vielleicht sogar, soll man sagen, das, was es am meisten rechtfertigt, so zu arbeiten, also dass man den Horror damit eigentlich sehr gut abbilden kann. Vielleicht auch aus den Gründen, die du sagst, weil wir mit Bildern ganz anders umgehen und Töne und so weiter fließen vielleicht viel unterbewusster oder subtiler stärker dadurch auch. Wir haben weniger, anders formuliert, wir haben weniger Schutz gegen das, was wir nicht sehen. Ich glaube, wir haben heute durch das Internet alles extrem gelernt. Wir haben so viele Bilder gesehen, die eigentlich unmenschlich sind, dass wir da irgendwie abgestumpft sind vielleicht und bei Tönen vielleicht nicht. Oder bei Töne sind ja auch, Entschuldigung, noch einen Gedanken, Töne sind ja auch eine Form von Vorstellung. Und wir stellen uns natürlich immer Dinge schlimmer vor, als sie eigentlich sein können. Also, glaube ich.
Ja, Musik ist ja auch oft Psychologie in Filmen. Ich hatte das Gefühl, auch bei diesem Film so ein bisschen, es gibt die Musik von Mika Levi, die auch sehr dissonant daherkommt, die auch Teil dieser drohend dreuenden Gesamtkulisse ist, die hier und da fast sich auch anfühlt, als würde sie so ein bisschen eingesetzt wie das, was du gerade beschrieben hast. Die Worte und die Bilder sind nun endgültig gescheitert und jetzt können wir den Horror eigentlich nur noch in diesen Klängen wiedergeben. Wie ging es denn dir mit der Musik von Mika Levi hier?
Ja, das spielt alles mit rein in das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich glaube, dass das, es ist ein bisschen merkwürdig, sozusagen, weil das ja alles genau die Effekte sind, die sozusagen auf der Bildebene vermieden werden wollen. Also so eine Art, es gibt eine Art von Dramatisierung in der Musik. Es gibt eine Art von, im Ton ja auch, also es ist ja auch der Tondesigner hat ja, soweit ich weiß, zum Beispiel auch den Ton für Nope gemacht. Mhm. Und das finde ich schon eine interessante Mischung. Da geht es ja auch eigentlich um was man nicht sieht und was so bedrohlich irgendwie im Bild immer ist, aber irgendwie auch nicht. Also, und das ist aber ein ganz anderes Genre, wo man natürlich alles machen kann. Also Science Fiction auch wiederum oder wie auch immer Mystery, wie auch immer man das umschreiben will. Und ich finde das total spannend sozusagen, dass hier das Repräsentationsgebot und das Illusionsgebot nicht zu zählen scheint. Mir ging es, und wenn ich ganz direkt sagen soll, mir ging es mit diesen Entscheidungen, während ich das gesehen habe, haben sie mich reingezogen in den Film, haben mich verstört teilweise, haben mich verunsichert. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, das ist eigentlich irgendwie seltsam. Also es geht für mich nicht auf, was da passiert.
Ich dachte ehrlich gesagt die ganze Zeit, ich werde nicht so richtig ernst genommen vom Film. Also gerade Mika Levis Musik, die ich zum Beispiel bei Under the Skin nun doch sehr eindrucksvoll finde, ist hier so ein bisschen ein Störfaktor auch, weil sie so dreuend, so apokalyptisch daherkommt, als müsste mir noch mal vermittelt werden, wie schlimm das alles ist. Ohnehin habe ich bei diesem Film oft das Gefühl, also diese übermäßige Klarheit, die aus dem Vermeiden irgendwie herauskommt, hat für mich schon auch so eine betäubende Wirkung. Ich habe im Gegensatz zu dir wenig besonderen Schmerz oder sagen wir irgendwie Unwohlsein empfunden, sondern wurde von dem, ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen muss, ob das die falsche Reaktion ist. Man hat manchmal das Gefühl in diesem Diskurs, es ist es so. Er hat mich sehr kalt gelassen. Ich habe irgendwie den sehr intellektuell wahrgenommen, insofern, dass ich die ganze Zeit eben da saß und mir anguckte, nun, das ist jetzt diese Formentscheidung, das ist dieser Kniff, das zielt darauf ab, das reagiert auf eben diese spezifische filmische Geste, was weiß ich, das Bild aus der Gaskammer, das wir aus Schindlers Liste kennen, irgendwie umgedreht wird oder so. Also, dass man auch permanent so im Diskurs, im Austausch eben mit den bestehenden Bildkulturen ist. Also, das ist für einen Film, der zerfällt für mich beim Sehen, beim ersten Mal, und ich denke, das ist keine übliche Entscheidung, total so in diese Formentsteilung und fühlt sich dann manchmal fast so kataloghaft an. Also, als würde ich so ein bisschen dem Produktionsmeeting des ganzen Films irgendwie zusehen. Also ich hatte deshalb auch das Gefühl, am nächsten bei sich selbst ist der Film irgendwie, wenn da Leute sitzen und planen, wenn sie überlegen, wie können wir jetzt hier zum Beispiel diese Kammer einstellen, damit das Feuer in der richtigen Zeit abgekühlt ist und so. Also da habe ich das Gefühl, das ist am nächsten an dem, was ich von diesem Film wahrnehme, der für mich sehr viel Planung und Reißbrett und Konstruktion und so äußere Struktur ist. Und da habe ich dann auch sofort diese sehr seltsame Empfindung gehabt, dass ich mir dachte so, ist es nicht vielleicht doch irgendwie nötig, dass irgendeine Form von Emotion, von Beziehung da ist? Also ist es nicht irgendwie seltsam, wenn wir die Kälte, den Organisationsgrad, diesen Strukturalismus dieser Menschen so reproduzieren in filmischer Form? Aber ich habe das Gefühl, das deckt sich gar nicht mit deiner Erfahrung. Also wahrscheinlich wirst du mit dieser Perspektive sehr wenig anfangen können.
Bestimmt gar nicht. Ich kann sehr viel damit anfangen. Also ich dachte jetzt zum Beispiel gerade, so wie du das beschrieben hast, an den Anfang des Films. Vielleicht können wir da kurz mal drauf schauen. Es gibt ja so eine geschätzt 2-3-minütige schwarzes Bild, mhm, wo aus so einem unheilsvollen Musikklang, Tonmusikklang, dann so ein idyllisches Plätschern und Zirpen, sommerliches, frühlingshaftes Geräusch, ein Geräuschteppich kommt und dann öffnet das Bild auf eine Badeszene, in der die Familie Höss mit Freunden an einem See sich vergnügt. Und,
ja, eine Landpartie.
Genau. Und ich frage mich jetzt, so wie du das auch beschrieben hast, also ich gehe jetzt auf das Erste ein, was du gesagt hast, nämlich diese Idee, dass dann dieses Unheilvolle so verstärkt wird, dass es dich vielleicht nicht ernst nimmt. Also hier werde ich zum Beispiel echt voll bei dir und frage mich, warum muss es diesen extrem aufgeladenen Anfang geben, wenn es hier eigentlich um was anderes gehen könnte, nämlich um die Darstellung dieser Welt, so wie du sie jetzt im zweiten Teil deiner Ausführung beschrieben hast. Dann würde man ja nicht das alles gleich so klar machen, dass es so wichtig jetzt wird und so düster, sondern man zeigt es einfach. Und das ist übrigens, was Martin Amis macht in dem Roman. Entschuldigung, dass ich darauf zurückkomme.
Überhaupt kein Problem.
Aber das ist das, was an dem Roman vielleicht sogar faszinierend gelingt, ist, dass du erstmal brauchst, bis du überhaupt checkst, dass die in dem KZ sind. Weil er nennt es ja auch immer so komisch, kürzt das immer ab und könnte irgendwas sein. Und es wird dann natürlich schon klar. Und heutzutage liest man auch kein Buch, ohne das nicht vorher zu wissen. Aber es ist irgendwie interessant, dass er sagt, okay, das ist das, was hier passiert. Und diese Leute tun so, als gäbe es das andere nicht. Und das dringt erst so nach und nach durch. Das fand ich schon das eine, wobei ich mir da auch selbst ein bisschen widerspreche, weil ich ja auch das Gewissen spüren möchte der Filmschaffenden, das habe ich ja vorhin so gesagt. Und das andere, ja, also ich glaube, dass der Film sehr stark davon ausgeht oder daran sich abarbeitet, eine Verschränkung zu suchen zwischen eben so bürokratisch-kapitalistischen Mechanismen, also Effizienzsteigerung, solche Dinge, die ja auch bekannterweise in das System der Nationalsozialismus und der KZs eingeschrieben worden sind. Also wir wissen ja, warum die Menschen vergast und verbrannt wurden, weil das die effektivsten Methoden waren einfach. Und das ist natürlich Teil dieser Welt. Gleichzeitig gebe ich dir recht, der Film, das habe ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet, macht sich da auch ein bisschen, er geht damit ein bisschen konform auf eine komische Art, weil er so mechanisch wirkt in seiner Abbildung. Und ja, das ist auch das, was ich gemeint habe, mit mir wäre da lieber, der würde manchmal lieber mit Tabus brechen und dafür eine menschliche Reaktion zeigen. Also ich finde es seltsam und deswegen war es auch jetzt nochmal wertvoll, zum Beispiel in Mauthausen sich das nochmal anzuschauen oder da viel drüber zu lesen nochmal, weil einfach das Gefühl ist, dass diese Souveränität, die der Film ausstrahlt, durch seine Klarheit, durch seine Nahtlosigkeit irgendwie, die da entsteht, eigentlich nicht dem entspricht, was passiert mit einem, wenn man wirklich versucht, sich zu vergewissern, was da passiert ist. Das ist dann eigentlich jetzt ganz, ganz polemisch zugespitzt, eine Verbindung des filmischen Blicks mit dem Blicks dieser Täter. Aber also es ist nicht ganz so natürlich, aber das ist die Gefahr, die da auf jeden Fall drin liegt, ja, weil der Film so sauber ist. Ja, genau. Also da bin ich gar nicht so weit weg von dir.
Nein, das war tatsächlich eben der Eindruck, den ich bekommen habe, dass ich irgendwie dieses übermäßig geplante Strukturiere so ein bisschen in diese Richtung für mich wahrgenommen habe. Ich finde das ganz interessant. Es gibt ja zwei Momente, in denen die Bilder so ausblenden auf gewisse Weise. Eben dieser Einstieg, als wir Schwärze haben und später geht das Bild dann ins Rot. Das heißt, das Fade to Black wird irgendwie da vermieden. Es gibt da nochmal eine Unterscheidung. Das kommt, glaube ich, auch nach dieser Blumen- und Schreisequenz. Bei dem Anfang musste ich tatsächlich irgendwie an eine andere filmische Tradition ein bisschen denken, nämlich an die der Hollywood Roadshow, in dem man diese großen Filme in den 50er und 60er Jahren oft mit so einer musikalischen Ouvertüre eingeleitet hat, wo dann das Bild vielleicht schwarz oder vielleicht irgendwie mit einer einzelnen Farbe irgendwie eingeleuchtet wird. Und das waren ja immer, sagen wir, Shows, die so eine eigene Demonstration von Wertigkeit hervorgebracht haben, mit der man dem Publikum symbolisiert, hier nähert sich die populäre Unterhaltungsform des Kinos an etwas wie eine Oper, an Hochkultur, an Größe, an Opulenz. Und ich hatte auch jetzt hier bei dieser schwarzen Ouvertüre fast irgendwie diese Assoziation, also dass damit die eigene formale Ausgeklügeltheit und andererseits eben auch die Wertigkeit als filmisches Produkt so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt wird. Also das ist irgendwie eine von den vielen kleinen skeptischen Sachen, die ich erlebt habe. Aber wir sollten vielleicht noch zu den anderen großen Momenten. Ich habe das Gefühl, man redet bei diesem Film immer von so einzelnen Momenten. Wir haben noch nicht über die längeren Passagen mit Nachtsichtbildern gesprochen, in denen so eine Art Widerstandsakt gezeigt wird, ein kleines Mädchen verteilt Äpfel am Außenbereich wahrscheinlich für Geflüchtete aus dem Lager. Es wird nicht so stark in den Kontext gerückt. Ich hatte das Gefühl, hier versucht man sich auch wieder ein bisschen abzusichern, indem man sagt, nein, okay, es gibt hier auch irgendwie nicht so einen reinen Fatalismus, man sieht hier nicht so einen reinen Triumph, sondern man sieht auch so Gegenbewegungen, Gegengesten, man sieht so leichtes Aufflammen von Hoffnung. Wie ging es dir denn mit diesen Sequenzen?
Ja, da bin ich, also da habe ich, für mich verpuffen die extrem aufgrund dessen, was du gesagt hast, nämlich es ist so offensichtlich ein Drehbuchkniff, der hier noch irgendwas mit reinnehmen möchte. Und wenn man schon sagt, ich interessiere mich jetzt für diese Täter, ich interessiere mich für diesen Alltag oder diese viel zitierte Banalität, die da herrscht, dann warum nicht konsequent das durchziehen? Also nur, das ist für eine Absicherung gegen eine Kritik, die dann sagen würde, ja, aber das ist nur ein Täterbild reproduziert oder dies, das. Aber das ist ja das, was der Film macht. Also warum dann nicht dazu stehen? Ich finde, diese Bilder geben mir echt sehr, sehr wenig. Wie du, verstehe ich sie auch nicht ganz. Ich finde sie wieder schwammig. Also was da genau jetzt, an wen das genau geht. Also es geht ja auch da, wo sie arbeiten müssen, geht sie ja auch hin. Also ich glaube schon, dass sie das ins Lager irgendwie bringt. Ja, das ist so, das ist für mich gar nicht so weit weg von so einer Geste wie dieses rot eingefärbte Mädchen in Schindlers Liste. Also ich kann mit solchen, das sind für mich seltsame Kniffe, die dann auch noch mit so einer ästhetischen, da sichert das sich dann nochmal extra ab. Oder was ist das mit diesem, also was ist das für dich mit diesem inversen Bild? Warum das?
Du meinst das Rote oder das Schwarze?
Das Schwarze.
Ich will ehrlich sein, in meinem doch dann irgendwie etwas skeptischen Blick hatte ich auch das Gefühl, man flüchtet wieder vor der eigenen Opulenz, vor dem eigenen Ausschwang. Also wenn wir schon darüber gesprochen haben, wir haben hier einen Werbefilmer, der vor allen Dingen gut da drin ist, große, einprägsame, irgendwie ikonische Bilder zu kreieren. Also bei Sexy Beast, wir denken sofort zum Beispiel an Ray Winston, der da auf seiner Liege liegt irgendwie und so ein massiver Fleischklotz irgendwie ist. Oder wir denken an Under the Skin, die Menschen, die in diesem schwarzen Meer verloren gehen und dann sich in Hüllen verwandeln, die so leer gesaugt werden. Und man hat schon das Gefühl, da ist ein Filmemacher, das finde ich vielleicht einen der interessanteren Aspekte, der so mit seiner eigenen Ausdruckskraft ringt und die zurückhalten will und sich immer wieder so Fluchtbewegungen eben in das Ganze hineinsetzt. Also dieses Rote, das irgendwie auch so ein bisschen davon handelt, so ich weiß, es gibt hier irgendwo Lücken und ich weiß aber nicht so richtig, wie ich in meiner eigenen Formsprache damit umgehe. Also es zwingt ihn irgendwie zu seiner Art Selbstbefragung oder eine Selbstbefragung wird ausgestellt. Das war irgendwie mein Impuls. Auch diese Lücken, über die wir schon gesprochen haben, nochmal hervorzuheben. Also im Endeffekt aber auch wieder so ein bisschen didaktisch dem Zuschauer zu erklären und natürlich kann ich nicht vollständig reproduzieren, ich kann nicht kostümfilmartig die Gegenwart und die Vergangenheit einfach zusammenführen und behaupten, sie sind das Gleiche, sondern es werden immer Brüche und Distanzen und Lücken entstehen und ich erzähle euch davon, dass es sie gibt. Ob das jetzt so wahnsinnig wertvoll ist oder ob wir das als Zuschauer nicht ohnehin schon wussten, darüber kann man diskutieren, aber ich muss sagen, dass ich da doch gewillt bin, irgendwie so ein bisschen ihm entgegenzukommen und zu sagen, nun, Form ist eben oft dann auch eher ein Labyrinth als eben ein gerader Weg und es gibt sicher viele Möglichkeiten, damit umzugehen.
Ja, genau, also als Widerspruch zu der vorher geschilderten Nahtlosigkeit oder dieser visuellen Opulenz, wie du sagst, nehme ich das auch. Und kann das verstehen. Ich finde es aus Drehbuchsicht problematisch. Also nicht das Rot. Das Rot finde ich eigentlich ganz gut. Also dieses rote Bild, weil das eben so, da habe ich das Gefühl, da kommt sowas, ich halte das jetzt nicht mehr aus, ich kann das einfach nicht so zeigen, kommt da irgendwie durch. Und das finde ich menschlich, also als Reaktion. Und darum finde ich, soll es ja auch gehen. Also sollten ja Menschen solche Filme machen vielleicht. Und bei dem anderen finde ich es ein bisschen zu mechanisch in der Menschlichkeit. Also das ist auch, ja, weil ich finde einfach, das ist so reingeschrieben. Ich kann es nicht anders formulieren. Und ja, also ich weiß einfach nicht, was das eigentlich soll, außer zu sagen, ja, es gab auch das, aber gab es das? Wahrscheinlich schon. Also ich nehme an, der Film ist sehr gut recherchiert. Aber also diese so Widerstand in dieser Form. Ja, doch, ich glaube, es gab es. Ich habe das auch gelesen. Es bezieht sich auf eine bestimmte Person, die das gemacht hat, tatsächlich Äpfel und so weiter oder Essen dorthin zu bringen. Aber ja.
Und gleichzeitig gibt es neben dieser, sagen wir, Protest auch noch eine Szene, die, sagen wir, vielleicht die Würde dieser Menschen in irgendeiner Form bewahren soll. Diese Josef-Wulff-Szene, in der ein Klavierstück gespielt wird, das zuvor in einer Dose gefunden worden, und die Musik lässt dann Worte in den Untertiteln erscheinen. Und auch das ist einerseits irgendwie eine rührende Geste, so ein Hoffnungslicht in dieser Welt, vielleicht auch von uns schon irgendwie so seltsam beschworen. Kunst meint ja auch irgendwie oft so etwas, für viele Leute, glaube ich, etwas Reines, etwas, das so außerhalb der weltlichen Dinge schwebt. Und gerade Musik wird oft so als eine eigene Himmelssprache fast verstanden. Und ich hatte das Gefühl, hier in der Musik spricht dann jemand in diesen Film hinein. Wie fandst du denn diese Geste, bei der ich das Gefühl hatte, da ging es jetzt nicht um Widerstand, sondern um das Gefühl von, es bleibt immer eine Art von Geist, von Idee zurück, die nicht vernichtet werden kann. Also das schien mir hier ausgedrückt worden zu sein. Zumindest war der Versuch da. Wie hast du denn diese Szene gelesen mit dem Klavier?
Ja, ich würde mir prinzipiell mehr von dem wünschen, weil das für mich diese Distanz ermöglicht, die dann also Distanz nicht im Sinn von, dass ich mich davon emotional distanziere, sondern Distanz im Sinne von ein Bruch in der Erzählung, der Sinn macht aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich finde, davon bräuchte ich mehr einen Verweis auf, mir gefällt vor allem, wie das angesagt wird. Das wird ja wirklich eingesprochen, als wäre jetzt eine Unterbrechung. So, jetzt kommt dieses Stück. Und das finde ich gut, weil wir dann merken, hey, wir sehen hier eine Illusion, und das, finde ich, muss der Film auch stärker reflektieren. Diese Maschine, zu der er sich da irgendwie auch zu einem Teil, er macht sich ja zu einem Teil dieser Maschine, die ich Illusionskultur genannt habe oder wie auch immer. Und das ist ein Moment, der das aufbricht, und ich finde, das ist dringend notwendig, und das bräuchte es öfter in meiner Wahrnehmung. Ja.
Eins, was du gerade kurz angesprochen hast, sehr beiläufig, das mir aber doch für die Rezeption zumindest sehr wichtig scheint, ist diese Konzeption von Banalität des Bösen, die wir alle aus Eichmann in Jerusalem von Hannah Arendt kennen. Diese Idee, dass kleine, sehr unscheinbare, unauffällige Männer dieses große Menschheitsverbrechen geplant haben, das natürlich auch in Kontrast steht für Hannah Arendt zu anderen philosophischen Konzeptionen, zum Beispiel bei Kant, dass das radikale Böse, das ja auch so Leute wie zum Beispiel Gideon Hausner, der den Prozess geleitet hat, irgendwie so ein bisschen stärker hervorgebracht hat, dass so eine Einzigartigkeit in diesen Verbrechen hat, das damals auch irgendwie eine große Kontroverse hat. Und dieser Film, da wurde es fast so als Formel missbraucht, war mein Eindruck. Oder man hat immer wieder auf diesen Film einfach diese Formulierung Banalität des Bösen draufgeworfen und hatte das Gefühl, damit hatte man dann was gesagt. Das war schon auch ein bisschen faul, was da passiert ist, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube, dass das aber nicht nur in der Filmkritik jetzt zu diesem Film, sondern dieses Schlagwort wird ja Dauer gebraucht, sozusagen. Das ist, es ist halt sehr, sehr gut natürlich. Ich habe es extra dafür jetzt nochmal angeschaut, um auch wirklich, also sie schreibt ja wirklich, dass das zum Beispiel keine Alltäglichkeit ist, wo ich schon immer eine große Verwechslungsgefahr sehe, was auch den Film betrifft, weil der ja doch sehr viel Alltag einfängt. Und natürlich darf das nicht verwechselt werden, weil, also wir müssen schon aufpassen, wenn Menschen einen Garten an der Mauer bauen, auf der anderen Seite werden Leute erschossen, dann ist das nicht banal. Also das ist das Gegenteil von banal. Das ist völliger Wahnsinn. Unvorstellbar. Aber die Art und Weise, das durchzuführen, und der Höss hat das ja auch immer wieder gesagt in den Prozessen, wo er verurteilt worden ist, als er mit Psychologen gesprochen ist, hat ja selbstständig auf seine eigene Normalität referiert. Das finde ich schon auch irgendwie erstaunlich, wie wir auch bereit sind, da so mitzuspielen. Ah, das sind ja ganz normale Leute, dies, das. Aber nein, das ist, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir wissen, also diese Banalität ist eine Methode, um zu erkennen, hey, das könnten auch wir sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das nicht irgendwelche Monster sind, die da stehen, sondern es sind Menschen, das ist völlig klar.
Also bei Gideon Hausner sind sie manchmal wirklich fast Dämonen in den Beschreibungen. Da verstehe ich Hannah Arendts Einwand schon sehr gut.
Ja, genau, da versteht man es. Aber es geht, wie gesagt, es geht nicht darum, hier, diese Menschen sind, so wie alle Menschen, in extremen Situationen, egal ob sie was wir als moralisch gut oder schlecht empfinden, tun, nicht wirklich nachvollziehbar. Wir sind einfach nicht nachvollziehbar. Und Banalität ist ein guter Begriff, um, glaube ich, eine Methode zu benennen, in der wir als Menschen überhaupt in solchen Situationen bestehen. Und das ist etwas, was diese Leute halt umsetzen, bis zum geht nicht mehr, eben auch in dem, was du gesagt hast, mit dieser Bürokratie, mit diesem Effizienzbestreben, mit den Plänen, wie kann man schneller, wie verbrennen, wie viele Leute passen jetzt da rein und wer wird wohin versetzt und so. Das ist ja eigentlich die Handlung des Films, wenn man so möchte.
Ja.
Und das ist aus einer gewissen Wortsicht banal, aber trotzdem ist es das Gegenteil von banal. Und ich finde, wenn man in einem Text, um auf deine Einstiegsfrage oder eine Frage dazu zurückzugehen, wenn man in einem Text banal schreibt, finde ich, muss man reflektieren, inwiefern banal. Und das fehlt mir so ein bisschen, weil man könnte ja glauben, ja, was man da sieht, ist banal, so wie man geht zum Einkaufen, kauft sich zwei Packen Gummibärchen, aber das ist es ja nicht. Also deswegen finde ich, und auch wirklich ganz wichtig ist mir diese Unterscheidung, die Arendt auch trifft, mit Alltäglichkeit. Und was sie ja auch schreibt, ist diese Realitätsferne dieser Leute. Und das finde ich spannend, weil ich bin mir nicht sicher, ob der Film eine Realitätsferne zeigt. Also, dass man sich so in eine Welt eigentlich im Kopf begibt, die gar nichts mit dem zu tun hat, was man vor sich sieht. Ja, ein bisschen, am stärksten vielleicht in der Figur von Sandra Hüller, die wirklich teilweise das völlig verklärt, was da passiert. Aber finde ich ja schon weniger in der Figur von Höss selbst. Der ist eigentlich sehr klar mit dem, was da passiert. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das mit Hannah Arendts Analyse so übereinstimmt tatsächlich.
Das sind ja auch Figuren, die sich sehr schnell und sehr regelmäßig selbst entlarven, oder? Also es gibt immer so diese eruptiven Momente, wenn Sandra Hüller zum Beispiel diesem Hausmädchen dann androht, ja, sie könnte ihre Asche jederzeit hier verstreuen lassen, dann ist das auch irgendwie eine Fassade, die nicht wahnsinnig lange standhält. Also ich habe mich manchmal gefragt, ob irgendwie vielleicht das noch extremer gewesen wäre, hier wirklich diese Momente, die alles entlarven, die auch die Illusion von einer Realitätsferne, die sicher immer da ist, aber die nie ganz von sich weisen kann, dass man eben doch um alles weiß, dass irgendwie die so deutlich gemacht wird. Also dass diese Figuren so ausverkauft wären in dieser Hinsicht und dass alle Momente, die ihre in Anführungszeichen Menschlichkeit so ausstellen sollen, die uns eben eine Nähe zu ihnen ermöglichen sollen, dass die so plakativ und exemplifizierend sind. Also diese Pferdeliebe von Hirst, über die vielfach geschrieben worden ist, oder auch für mich ein Moment, der da in der Hinsicht sehr bezeichnet ist, der Schutz der Fliederbüsche, wo dann eben darüber gesprochen wird, es wird ein Brief aufgesetzt von Hirst, in dem er sagt, ja, die Leute sollen doch bitte die Fliederbüsche dort in Ruhe lassen. Und man merkt dann, okay, hier ist eine große Nachsicht, eine große Sorge um etwas Unbelebtes, Unmenschliches, und mit Menschenleben wird dann eben mit einer großen Gleichgültigkeit eben umgegangen. Und ich weiß nicht, das hat für mich nie so wahnsinnig gut funktioniert, weil ich hatte das Gefühl, da ist wieder dieser Holzhammer, den du ansprichst. Also diese Momente sind auch im Schauspiel in gewisser Weise so ein bisschen überdeutlich. Darüber haben wir vielleicht noch gar nicht geredet, wenn wir das jetzt nicht wahnsinnig lang ausführen müssen. Wie fandst du denn diese Performances, diese seltsamen Reenactments, war da irgendetwas interessant für dich? War da irgendeine Psychologie, die sie noch in diese geordnete, in diese Theater-/Formalisten-Welt hereingetragen haben? Können diese Schauspieler überhaupt noch was Interessantes dort machen?
Zwei Dinge dazu. Einmal noch, bevor du über die Schauspieler gesprochen hast, noch was Interessantes gesagt, nämlich mit dieser Auswahl, die ja getroffen wird in dieser Alltäglichkeit. Und was da eigentlich sichtbar gemacht wird, das führt wieder zurück zu etwas, was eben Kertész extrem bemängelt hat an Filmen oder künstlerischen Erzeugnissen über den Holocaust. Dass da eigentlich halt, und das ist ja, also wir wissen, dass die sich mit Filmen beschäftigen oder die viele Filme sehen, dass natürlich immer, also du gibst die Zeit einfach nicht wieder. Also du kannst gar nicht das wiedergeben, was da eigentlich passiert ist, weil ein entscheidender Teil sowohl für die Opfer als auch für die Täter ist natürlich die Zeit. Also wir sehen ja immer nur Ausschnitte. Und in diesen Ausschnitten triffst du künstlerische Entscheidungen und die trifft Glaser in diesem Fall schon so, wie du sagst. Einfach, ja, das Wort ist, glaube ich, plakativ. Ein plakatives, das so tut, als wäre es subtil. Aber es ist eigentlich immer klar, was wir sehen. Es gibt selten Momente, wo ich jetzt gefordert werde, zum Beispiel, die ich glaube, ich, aus menschlicher Sicht würde ich behaupten, ich kann mir vorstellen, dass es da Momente gibt in diesem Familiendasein. Okay, er filmt, er zeigt ja zum Beispiel der Umgang mit der Tochter, die dann nicht schlafen kann in der Nacht und so, aber die noch viel ambivalenter durchgehend sind, dass ich nicht genau weiß, wie verhalte ich mich eigentlich zu der Person. Und das ist eigentlich, hier ist von Anfang an klar, das ist ein Monster eigentlich, unter der Banalität. So. Und das liegt auch am Schauspiel, dass das eigentlich natürlich betont, ja. Also, kann man nicht anders sagen. Also gerade Sandra Hüller kippt ja dann doch schon fast in was sehr Widerwärtiges am Ende des Films, wenn sie da so klammert mit ihrem Garten und wie wichtig das jetzt alles ist und so was Herrscherisches hat oder wie sie umgeht mit jüdischen Bediensteten im Haus, der sie ja auch ganz schlimme Sachen sagt. Da bin ich mir nicht sicher, was da eigentlich... Also das ist so eine Überbetonung, die ich gar nicht verstehe. Also das ist vielleicht weniger Schauspiel als Drehbuch, aber ich finde schon, dass die durchaus was Böses an sich haben, aber ja, so. Liegt auch an der Art, wie es gefilmt wird. Das sind so zum Beispiel der Haircut von... oh Gott, jetzt fällt mir der Schauspieler nicht ein, ich will Rudolf Friedl. Fest sagen, aber Friedl, genau. Also der ist ja auch dem von Rudolf Fest nachempfunden und der wird dann so betont, ja, die Abrasierte da hinter den Ohren und so. Das ist schon, der Film weiß schon, wie er uns was deutlich macht, ohne es ganz deutlich zu machen, so.
Ja, sie sind halt auch irgendwie Körper. Es wird genug Distanz gehalten, um irgendwie nicht ihre Gesichter zu zeigen. Close-ups werden vermieden und in mehreren Texten und Besprechungen, zum Beispiel bei dir, aber auch zum Beispiel, ich glaube, im Deutschlandfunk, Markus Stiegelegger hat darüber gesprochen, ist dann der Name Klaus Teweleit gefallen. Und es ging dann eben auch um seine Beschreibung von Männerkörper im NS-Zeitaltern. Und das war irgendwie auch ein Bezugspunkt, der für mich diesen Film irgendwie vielleicht sinnvoll erschien. Und wenn man das so zusammenfasst in seinen Männerwelten, der Faschismus, das sind nicht einfach Ideen, sondern irgendwie auch Körperzustände. Das ist irgendwie eine Angst vor dem eigenen Inneren und eine Projektion dieses Fremdheitsempfinden nach außen. Er beschreibt diese Männerkörper oft als so seltsam fragmentiert, die ihre Probleme eben mit Gewalt zu lösen, um da wieder so eine innere Kohärenz eben zu erzeugen. Und auch bei dir klang vorhin nochmal diese Auseinandersetzung mit Männlichkeit in irgendeiner Form an. Ich muss sagen, ich habe das in ein paar Texten gelesen und fand das hier aber nicht so wahnsinnig fruchtbar. Also ich habe gesehen, klar, da ist jemand, der kümmert sich um seine Kinder. Klar, der hat diese große Sehnsucht nach so Hierarchien. Der gefällt sich auch darin, wenn er beklatscht wird, wenn er im Mittelpunkt stehen kann, wenn er als Körper über anderen Körpern über sich hinausragen kann irgendwie. Aber für mich fühlte sich das dann doch eher diffus an und wie so ein Aspekt, der dann irgendwie so sicher da drin ist, aber der, mit dem ich nicht wahnsinnig fruchtbar machen konnte.
Ja, also ich glaube, das spielt viel mit rein. Also ich würde das vor allem analysieren wollen anhand des Umgangs des Ehepaars Höss miteinander. Da gibt es ja eine Szene, wo noch sowas wie Sexualität irgendwie vorhanden ist, wo sie mal so im Bett, sie haben ja getrennte Betten, und so Einzelbetten nebeneinander stehend und wo sie dann so lachen. So, und das geht ein bisschen um was Sexuelles zwischen den beiden. Und das liegt dann aber immer mehr raus aus dem Film. Dann wird mal gezeigt, wie er, ich glaube, das basiert auch auf, also das ist so bei Höss, der hatte irgendwie so eine Inhaftierte oder irgendjemand, die sich
genau,
die er da eigentlich wie eine Sexarbeiterin, also aber eigentlich nicht, also viel schlimmer.
Von der es dann später auch hieß, er hätte sie bewusst verhungern lassen sollen. Das war Teil des Prozesses, diese Diskussion.
Genau, also und mit der gibt es dann so eine Szene, wo auch da spart sozusagen Glaser aus, den Akt zu zeigen, sondern zeigt nur, wie die sich irgendwie so anschauen und dann sieht man, wie er sich irgendwie am Penis wäscht oder so oder zwischen den Beinen auf jeden Fall wäscht. Danach. Und das sind eigentlich die zwei Momente, wo so Sexualität ist. Dann sieht man so ein bisschen diese, wenn er dann versetzt wird, gibt es diese Szene, wo sie mal so ein Ehegespräch führen, über was sie sich eigentlich so vom Leben versprechen und das wir leben doch, wie der Führer uns das eigentlich gesagt hat und so weiter. Ich glaube, dass diese Männlichkeit, die Teweleit in den Männerfantasien, das kann man natürlich nicht so einfach runterbrechen, weil es sind ja auch unzählige Seiten, also das weiß ich nicht.
1278 zählt die aktuelle Ausgabe, die bei Matthes und Seitz erschienen ist, okay, vor ein paar Jahren.
Ja, ich glaube, dass es bestimmte Momente einfach gibt, wie zum Beispiel das mit dem Pferd und so weiter, die da bei Hevelite ja auch wirklich beschrieben werden. Also wie sozusagen diese Zärtlichkeit und körperliche Projektion des faschistischen Mannes eigentlich oft nicht auf Frauen oder auf seine Frau, auf seine Partnerin gerichtet ist, sondern auf ein Tier, auf Kinder, auf andere Männer. Und dass eigentlich da der Körper entsteht und die Frau eigentlich abstrahiert wird. Und das entsteht, das ist so ein fast kaltes, bürokratisches Nebeneinander. Ich würde jetzt blöd fragen, vielleicht fällt dir das ja nicht auf, weil ja der Verdacht nahe liegt, dass das immer noch so ist in Deutschland, also bei uns, in unserer Kultur, dass wir immer noch, wir Männer, jetzt in dem Fall, diese Art von Umgang oft haben. Also natürlich nicht alle und nicht so extrem ausgeprägt, aber da gibt es schon Spuren. Das ist schon was aus dem Preußischen gekommen ist, natürlich aus diesem Militaristischen, und das sich natürlich irgendwie in Gesellschaften abgelagert hat. Also das, was uns ja in anderen Kulturen oft entgegenschlägt als unsere eigene Steifheit oder Unlockerheit, ist ja auch das. Also der Umgang mit dem Körper.
Ja, natürlich. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht akkurat getroffen ist. Es ist sicher so, dass Deutschland das wahrscheinlich oft dann eher in der Darstellung von außen sieht, weil Deutschland sicher da auch oft keinen klaren Blick drauf hat. Also das will ich überhaupt nicht irgendwie von mir weisen, dass da irgendwie bestimmte, also in den Männerfantasien vieles beschrieben ist, was nun auch heute noch sehr nah an der Wirklichkeit ist. Ich hatte nur das Gefühl, er erzählt mir da vergleichsweise wenig Neues mit. Also ich schaute da drauf und war so, ja gut, das ist vielleicht noch mal in einer Klarheit in diesem Zusammenhang, den wir vergleichsweise selten haben, aber überraschend oder originell ist es jetzt auch nur in Teilen. Ich wollte das auch gar nicht irgendwie stark kritisieren als Punkt. Ich wollte nur so, das ist ja jetzt auch kein besonderer Schwerpunkt in deinem Essay oder in deiner Kritik gewesen, und deshalb fand ich das einfach interessant, das noch so ein bisschen ausgeführt zu hören, weil ich irgendwie die Männerfantasie natürlich für ein wahnsinnig wichtiges Buch halte, aber nicht irgendwie sofort so, bis halt auf natürlich das Offenkundige, wie diese Hörst-Beschreibung, die im Buch eben stattfindet, den Connex noch nicht so 100% drin hatte. Genau wie ich das vielleicht bei der Banalität des Bösen auch so eine Folie fand, die irgendwie nicht so 100% auf das gepasst hat, was ich dann im Film erlebt hat, wo ich auch das Gefühl hatte, irgendwie man hatte auch schon irgendwie viele Ideen, die da einfach so weitergetragen wurden in der Diskussion um diesen Film. Es ist wahnsinnig viel publiziert worden, natürlich auch Kritisches, aber der Meinungshorizont war da schon dann doch manchmal ein bisschen eng. Oder sagen wir, das, was dann faktisch über diesen Film geschrieben hat, wiederholte sich dann irgendwann sehr oft.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass es gibt halt, was dieses Wiederholende betrifft, gibt es ein großes Ding, das sich durchzieht, dass oft das Argument einfach ist, und das ist echt fatal zu sagen, ja, das ist halt wichtig. Also was, ja. Das ist, hast du ja auch schon angesprochen, diese intellektuelle Wichtigkeit, und da spielt natürlich auch, die es ja auch zweifellos hat, aber das macht ja einen Film nicht gut oder schlecht oder macht ja den Film nicht wichtig, nur weil das Thema wichtig ist. Und die, was du sagst mit dem den Verbindungen zu Texten, zu bereits existierenden Gedanken und so weiter, ist ja genau das. Vielleicht würde eine wirkliche innerfilmische Wichtigkeit entstehen, wenn der Film selbst etwas hinzufügen würde und nicht einfach nur wiederkauen würde, was schon vorher irgendwie besser, breiter oder direkter aufgearbeitet wurde.
Aber gibt es im Kontrast dazu denn Filme, bei denen du das Gefühl hast, die, also das ist natürlich auch immer so eine doofe Formulierung, wenn es dann irgendwie um den Film der Stunde geht, aber Filme, die wir jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht wiederentdecken könnten, die irgendwie eine gewisse Präsenz verdient hätten, oder sollten alle tatsächlich diesen dann doch sehr umstrittenen oder sagen wir gemischt aufgenommenen Martin Amis-Roman nochmal sehen? Also was wäre für dich das zu Verschreibende?
Naja, also in diesem speziellen Thema würde ich wirklich dafür plädieren, dass es nichts gibt, was, also jede Person sollte einen eigenen Zugang dazu finden, weil das ist ein Thema, das man sich aus verschiedensten Richtungen nähern kann und das keiner prinzipiell falsch. Aber filmisch, um jetzt dabei zu bleiben, ich bin der Meinung, dass dokumentarische Ansätze prinzipiell vielversprechender sind, vor allem wenn sie vielleicht so ein bisschen mit fiktionalen Versatzstücken arbeiten. Es gibt da einen Film von Stefan Hein, der heißt Pain Vengeance, den ich sehr empfehlen kann. Der wurde mir jetzt neulich wieder empfohlen, sozusagen, als ich den Text geschrieben habe. Und da geht es genau um diese Gleichzeitigkeit von einer Repräsentation und den Bruch in dieser Repräsentation die ganze Zeit, also um das sehr abstrakt zu formulieren. Dann habe ich in meinen Texten erwähnt Aufschub von Harun Faruqi, der, glaube ich, da eher sich fragt, wie schauen wir eigentlich heute auf solche Bilder, als diese Bilder als irgendeinen Beweis zu nehmen, sondern zu sagen, okay, wir schauen uns diese Bilder sozusagen neu an. Wir repräsentieren eigentlich nichts, sondern wir präsentieren. Und das finde ich einen wichtigen Unterschied. Und zuletzt, das habe ich ja habe ich auch in einem Text erwähnt, gibt es von Ruth Beckermann diesen Film Die Papierne Brücke. Und in diesem Film geht sie mit der Kamera, das ist ein Dokumentarfilm, der verschiedene, also eigentlich so ein bisschen ihre eigene also jüdische Herkunft oder ja, mitreflektiert und über Europa verteilt. Und dann in einer Sequenz geht sie nach Theresienstadt, wo gerade eine amerikanische, ich glaube, Fernsehproduktion praktisch einen fiktionalen Darstellung dreht, des Holocaust, mit unzähligen Komparsen, die Inhaftierte spielen. Und da werden natürlich auf eine seltsame Reproduktionsart wieder jüdische Menschen dann ausgewählt, aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale, und dann in so Klamotten gesetzt und so weiter. Und Ruth Beckermann sitzt dann mit denen, so glaube ich, die Sequenz dauert 20 Minuten, sitzt mit denen im Aufenthaltsraum, wo die dann, oder so ein Catering gibt es da und sie trinken Tee oder so, und fragt diese Leute, was sie eigentlich bewegt, da mitzumachen. Und das ist etwas, was so stark, da fängt man an, ins Nachdenken zu kommen. Was bedeutet das eigentlich, das nachzuspielen? Was bringt das eigentlich? Und was sind das für Menschen? Ja, das ist ein Bild, was Menschen zugewandt ist und Bildern zugleich. Ja, da muss man dann keine Schüsse rekonstruieren, um irgendeinen Effekt zu erzielen. So.
Ja, ich finde das ganz interessant. Wir stellen hier ja am Ende oft oder eigentlich immer die Frage, muss man diesen Film gesehen haben? Und der bekommt jetzt irgendwie für mich eine neue doppelte Qualität, weil genau diese Frage hat vor ein paar Tagen meine Mutter mir dann gestellt. Sollte sie diesen Film anschauen? Was hättest du meiner Mutter denn geantwortet?
Ja, das ist, wie du sagst, eine wirkliche... Ich glaube, die Antwort, wenn man sich im weitesten Sinne für dieses Thema, für Fragen von Repräsentation, für das alles interessiert, unbedingt anschauen. Weil man lernt ja auch aus den Dingen, die da vielleicht nicht einem nicht gefallen oder die einem vielleicht widersprechen. Ich finde, das ist gut, sich darüber bewusst zu werden, was vielleicht wie arbeitet. Aber anschauen nicht wie, ich schaue mir das jetzt an, weil das gut ist, sondern anschauen, wie jemand etwas anschaut, der Fragen hat.
Ja. Das scheint mir eine gute Antwort. Wir fragen ja sogar hier die Christian Eichler Gedächtnisfrage. Ist ja eigentlich, muss man diesen Film gesehen haben? Und diese Drastik daran ist ja eigentlich das Faszinierende, das Zuspitzende, das darin ein bisschen mitkommt. Und ich finde, die Antwort ist nein, man muss ihn nicht gesehen haben, aber ja, man sollte ihn gesehen haben. Es liegt ein Wert in der Auseinandersetzung damit. Und ich bin einfach fasziniert davon, dass wir bei einem Holocaust-Film, bei einem Film über dieses Thema doch in gewisser Weise so zentral über Form reden und über die Frage, wie das irgendwie umgesetzt wird und ob das ein Zeichen davon ist, wie vielleicht in deinem Essay anklang, dass bestimmte Arten von Bilder und Unmittelbarkeiten verschwunden sind und dass das vielleicht irgendwie die Zukunft des Films zu diesem Thema ist in einer Welt ohne Zeitzeugen oder ob der Film einfach eine weitere Iteration, einen weiteren Schritt in diesem Gesamtdiskurs darstellt, das finde ich eben interessant zu sehen, weil dieser Film könnte sowohl der Endpunkt von etwas oder der Anfangspunkt von etwas sein und das scheint mir dann doch ganz bemerkenswert. Er ist auf jeden Fall in den meisten Kinos seit dem 29. Februar und damit sind wir dann auch schon fast am Ende der Sendung. Wir bieten den Gästen oft noch an, etwas zu empfehlen. Natürlich die beiden Texte von dir zum Film sollten wir vielleicht in den Shownotes verlinken. Gibt es in letzter Zeit irgendwas anderes, das du gelesen, geschaut, gehört hast, das dir besonders bemerkens- oder empfehlenswert erschien? Ein Film, ein Text, ein Buch? Wie sieht es denn da aus? Wann kommen eigentlich deine Bücher hier endlich? Wir warten doch alle, Patrick.
Das Datum ist 31. Mai für das Buch. Also es ist nicht mehr lang. Zweieinhalb
Möchtest
Monate.
Du einen Titel und einen Verleih nennen, damit man das auch findet hier als Zuhörer?
Ja, es erscheint im Rohstoff Verlag von Mattes und Seitz und der Titel ist Ein Hermelin auf Bänken. Genau. Mehr möchte ich noch nicht darüber sagen.
Verzeihung, ich wollte dir das auch nicht aufnötigen.
Nein, nein, also. Alles gut. Ich rede eigentlich gern darüber, aber ja, das ist einfach noch in Arbeit, deswegen bin ich ein bisschen so zögerlich damit. Aber genau, ich gebe das dann auf allen Kanälen bekannt. Und was ich empfehlen kann, weil ich mich hier gerade, wir sprechen ja, ich bin im Friaul gerade in Italien und recht nah, wo Pasolini gewirkt hat. Und der passt ja auch sehr gut in dieses Thema, auch vielleicht von dieser Verschränkung von Bürgerlichkeit, Faschismus und Kapitalismus. Und ich habe kürzlich hier seine barbarischen Erinnerungen gelesen, so heißt das Buch. Das finde ich einen wunderbaren Text über genau das, über seinen Angriff auf die Gesellschaft, wie sie funktioniert und was da dann in den Faschismus münden kann im Endeffekt. Genau. Und was eigentlich auch und was bei ihm vielleicht viel stärker noch als bei einem Film wie Zone of Interest sichtbar werden kann, ist, was eigentlich ein Ausweg wäre, also wo eigentlich Orte sind, an denen das nicht so sein muss oder wer sein Umgang ist mit der Welt, mit Menschen, der anders sein könnte.
Vielen Dank. Und mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, ihr könnt uns auf allen Kanälen irgendwie empfehlen. Das hilft uns sehr weiter, bewertet uns positiv bei all den entsprechenden Plattformen, erzählt anderen von uns. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.